Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute geht es bei uns um ganz besondere Lebewesen, die die Ozeane bewohnen. Sie sind winzig klein, aber ihre Bedeutung ist enorm. Denn sie betreiben Photosynthese und stellen rund 25% des globalen Sauerstoffs bereit. Was würde es wohl bedeuten, wenn der Klimawandel ihnen das Leben schwer macht? Darum geht es später im Lauf der Sendung. Außerdem um die Frage, warum kommt es immer wieder zu neuen Ebola-Ausbrüchen in Afrika? Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Seit 1979 hat sich die Arktis viermal schneller als der Rest der Welt erwärmt. Das Eis schmilzt dort im Rekordtempo. Was kann man tun? Naja, möglichst kein CO2 mehr in die Atmosphäre pusten. Doch bis das soweit ist, geht das Schmelzen weiter. Eine aktuelle Studie im Fachmagazin Frontiers in Science nimmt deshalb nun eine andere Idee unter die Lupe. Einen Klimaschutzschild für Polarregionen. Geoengineering heißt das. Meine Kollegin Thomas Schröder, die beschäftigt sich schon lange mit dem Thema und ist uns jetzt zugeschaltet. Thomas, welche Methoden hat sich denn im Einzelnen dieses Team angeschaut?
Da gibt es ziemlich viele Ideen, die teilweise ganz schön verrückt klingen. Also eine ist zum Beispiel im Meer so einen riesigen Unterwasservorhang aus Plastik zu bauen. Der soll am Eingang eines Fjords vom Boden so ungefähr 100 Meter in die Höhe ragen und in breite Steifen unterteilt sein, um warmes Atlantikwasser vom Gletscher fernzuhalten. Dann gibt es auch den Ansatz, im Winter mit unzähligen Pumpen Wasser durch das Eis an die Oberfläche zu holen, um es so dicker zu machen. Und eine weitere Idee war, die ist aber mittlerweile schon begraben worden, ganz viele winzige Glasperlen in der Arktis zu zerstreuen, die dann noch besser die Sonnenstrahlen reflektieren.
Also die Erde möglichst hell zu machen, möglichst viel Sonnenlicht ins All zurückzuwerfen, das ist ja sowieso ein ganz wichtiges Konzept in diesem Zusammenhang, oder?
Ja, genau. Da gibt es ja auch ein ganz bekanntes Verfahren, bei dem Partikel in der Stratosphäre ausgebracht werden und der Erde dadurch so eine Art Sonnenschutz verpasst wird. Für die Erforschung dieser Methode wurden in Großbritannien gerade 60 Millionen Euro staatliche Gelder locker gemacht. Und auch das haben sich die Autoren angeguckt. Insgesamt waren es 5 verschiedene Ansätze.
Und wie sieht es aus? Zu welchem Ergebnis kommen die Forscher? Wie lautet ihr Fazit?
Ja, das ist schnell zusammengefasst. Alle Methoden binden nur Ressourcen und lenken uns so vom eigentlichen Ziel ab, nämlich die Emissionen zu mindern.
Ja, wirklich kurz und knapp. Also das heißt sehr viel Aufwand, sehr viel Geld für nichts aus dem Fenster geworfen?
Also die Autoren haben schon definitiv einige Punkte auf ihrer Seite. Die meisten sind ja Experten für die Polarregionen und die wissen ziemlich genau, unter den extremen Bedingungen dort ist es manchmal schon schwierig, überhaupt zu überleben. Und da dann im großen Maßstab irgendwas zu bauen, zu bohren, unzählige Pumpen zu betreiben, das ist eine echt teure Herkulesaufgabe und letztlich ja auch eine neue Industrie, die in einer der unberührtesten Gegenden der Welt dann entstehen würde. Und außerdem gibt es auch noch riesige Wissenslücken, wie die Ökosysteme dort überhaupt funktionieren. Und da dann einzugreifen, ist natürlich risikoreich.
Ja, aber wenn wir jetzt nicht eingreifen, dann dürften die Ökosysteme in den Polarregionen ja sowieso verschwinden. Die schmelzen dann einfach.
Ja, und das ist ein ganz großer Kritikpunkt am Paper, weil dieser Aspekt vollkommen ausgeblendet wird. Also es reicht ja nicht, einfach die Risiken der Technologien aufzuzählen, ohne auch genauer zu betrachten, welche Schäden sie eventuell verhindern könnten. Also anders ausgedrückt, wenn es mir dreckig geht, dann nehme ich ja auch bittere Medizin.
Und ganz konkret, wie dreckig geht es der Arktis im Moment?
Ja, diese Frage bleibt in dem Paper unbeantwortet. Und da genauer hinzuschauen und Schaden und Nutzen so besser gegeneinander zu stellen, wäre für die Debatte um das Geoengineering wirklich hilfreich gewesen.
Also ein Paper, das eher einseitig ausgerichtet ist und wichtige Aspekte unter den Tisch fallen lässt?
Ja, definitiv. Trotzdem ist es ein wichtiger Denkanstoß. Denn was auch richtig ist, es ist natürlich überaus fancy und erzeugt auch immer gute Schlagzeilen, wenn ich sage, ich baue jetzt zigtausend Pumpen und rette damit das Eis der Arktis. Und die Autoren wollten hier einen Kontrapunkt setzen. Sie hätten, denke ich, ihre Sache aber deutlich mehr gedient, wenn sie eine ehrlichere Abwägung gemacht hätten und die Verfahren vielleicht auch voneinander abgestuft hätten. So entsteht so ein bisschen der Eindruck, die Meinung war zuerst da und dann wurde das Paper da drumherum gestrickt.
Vielen Dank, Thomas Schröder. Und von der Arktis nun in den tropischen Ozean. Ja, vom Ozean heißt es ja, er sei weniger gut erforscht als der Mond. So weiß man erst seit rund 40 Jahren, dass die Meere nur so von Picoplankton wimmeln. Das sind mikroskopisch kleine Einzeller, vollkommen unscheinbar, aber eben die Masse macht's. Zusammen saugen sie große Mengen Kohlendioxid aus der Luft und sie setzen Sauerstoff frei. Eine Studie im Fachmagazin Nature Microbiology geht nun der Frage nach, wie diese Winzlinge wohl auf den Klimawandel reagieren. Und die Autoren haben beunruhigende Nachrichten, sagt Volker Mrasek.
Der französische Meeresbiologe François Ribalet spricht am liebsten nur von Pro und nicht von Prochlorococcus. Der lateinische Fachname ist selbst Forschern zu sperrig. Er steht für ein ungeheuer kleines, aber auch ungeheuer wichtiges Lebewesen im tropischen und subtropischen Ozean. Ein winziges Cyanobakterium, das zum pflanzlichen Meeresplankton zählt.
Es ist der kleinste und häufigste Organismus im Ozean, der Photosynthese betreibt. Gerade mal einen halben Mikrometer groß. Ein menschliches Haar ist 100-mal dicker. Dennoch produziert Prochlorococcus die Hälfte der gesamten pflanzlichen Biomasse im Meer und ist der Grundstock der marinen Nahrungskette. Es gibt 3 Milliarden dieser Einzeller im Meer. Wer zahlen mag, das sind 3 Quadrilliarden.
Doch jetzt die Hiobsbotschaft. Durch den Klimawandel könnte die Biomasse der so wichtigen Cyanobakterien im Laufe dieses Jahrhunderts deutlich zurückgehen. Im schlimmsten Fall um die Hälfte. Und zwar dann, wenn die Treibhausgasemissionen auch in Zukunft nicht sinken und tropische Meere sich im Durchschnitt auf über 30 Grad Celsius erwärmen. Das sei zu viel für Prochlorococcus, sagt François Ribalet, der in den USA forscht, an der Universität von Washington in Seattle. Der Biologe stützt sich dabei auf rund 90 Schiffsexpeditionen, die meisten davon im tropischen Pazifik, einige auch im Indischen Ozean und im Atlantik. An Bord der Schiffe kamen Durchflusszytometer zum Einsatz, Geräte, mit denen sich Planktonzellen im Meerwasser erfassen und Teilungsraten bestimmen lassen.
Wir haben entdeckt, dass es eine kritische Temperaturschwelle für Prochlorococcus gibt. Sie liegt bei 28 Grad Celsius. Darüber geht die Teilungsrate der Planktonzellen abrupt zurück. In der Biologie gibt es eigentlich eine Grundregel. Mit steigenden Temperaturen nimmt auch das Zellwachstum zu. Das gilt für die meisten Organismen, aber bei Prochlorococcus ist das tatsächlich anders.
Der mögliche Grund dafür, dem sehr simplen Cyanobakterium fehlt die nötige Ausstattung, um Zellschäden zu reparieren, die bei starkem thermischen Stress gehäuft auftreten können. Ribalet und die Co-Autoren der neuen Studie sagen nicht, der Winzling werde aus dem Ozean verschwinden. Im Gegenteil, sie erwarten, dass er in Zukunft weiter nach Norden und Süden vordringt, in Meere, die noch kühler sind. Aber das könne den massiven Einbruch der Bestände in den Tropen und Subtropen bei weitem nicht kompensieren.
Es gibt andere Cyanobakterien, die Photosynthese betreiben und an die Stelle von Prochlorococcus treten können. Auch sie helfen uns, indem sie das Treibhausgas CO2 aus der Luft aufnehmen und im Gegenzug Sauerstoff abgeben. Aber diese Planktonorganismen sind größer und haben Probleme in nährstoffarmen Meereszonen. Prochlorococcus ist eine Schlüsselspezies am Fuß der marinen Nahrungskette und damit am Ende auch wichtig für Fische und Wale. Wenn eine solche Schlüsselart zurückgeht, hat das fast immer fatale Folgen.
Als sehr wichtig schätzt Maren Striebel die US-Studie ein, auch wenn sie nur einen einzelnen Organismus betrachte. Wichtig zu wissen sei natürlich, wie die Planktongemeinschaft als Ganzes auf die Erwärmung der Ozeane reagiere, sagt die Gewässerökologin von der Universität Oldenburg. Das sei aber Kritik auf höchstem Niveau.
Eine Erwärmung führt dazu, dass die Organismen in ihrem Wachstum, in ihrer Teilung, in ihrer photosynthetischen Leistung sich einfach verändern. Und ich finde, das ist das Wichtige an der Studie, dass sie deutlich darauf hinweist, dass es Veränderungen gibt, dass es ein Thema ist, mit dem wir uns beschäftigen müssen.
Ein Beitrag von Volker Mrasek über Cyanobakterien im Klimawandel. Vergangene Woche haben wir hier in Forschung aktuell berichtet über den jüngsten Ausbruch des Ebola-Fiebers in der Demokratischen Republik Kongo. 15 Menschen sind an dem Virus gestorben. Mittlerweile ist es der 16. Ausbruch in dem zentralafrikanischen Land. Aber auch in anderen Regionen, da flammt die Krankheit seit nunmehr 50 Jahren immer wieder auf. Wie kommt es dazu? Ein internationales Forscherteam glaubt, das hat etwas damit zu tun, wie weit Menschen in die Natur vordringen. Monika Seinsche mit den Einzelheiten.
1976 erkrankten zum ersten Mal Menschen an einem unbekannten Virus in der heutigen Demokratischen Republik Kongo. Nach dem Fluss in der Nähe wurde das Virus Ebola genannt.
Also in aller Kürze haben wir uns damit befasst, wieso Ebola sich seit 1976 über ganz Afrika verbreitet hat und wir seit etwa Mitte der 2000er Jahre fast jährlich Ebola-Ausbrüche sehen.
Christian Lange von der Queensland Polytechnical University in Kanada und seine Kollegen haben das Genom der Viren untersucht, die bei den unterschiedlichen Ausbrüchen isoliert worden waren. Dabei entdeckten sie 7 verschiedene Varianten des Zaire-Ebola-Virus. Anhand ihrer Genomdaten konnten die Forscher zurückrechnen, wann sich die verschiedenen Varianten aufgespalten haben und wo in Afrika das passiert ist. Die Ergebnisse verglichen sie dann mit Landnutzungsdaten der vergangenen Jahrzehnte. Und dabei entdeckten sie ein wiederkehrendes Muster. Dort, wo eine neue Variante entstand, hatten Menschen jeweils in den Jahren zuvor bislang unberührte Wildnisgebiete erschlossen. Genau das passierte zum Beispiel in den 1950er und 60er Jahren im Kongo. Damals drängte die belgische Kolonialregierung Menschen dazu, sich im Dschungel anzusiedeln, um dessen Rohstoffe abzubauen. Zahlreiche neue Dörfer entstanden, kurz bevor das Ebola-Virus zum ersten Mal überhaupt bei Menschen auftrat. Und zwar in genau diesen Dörfern. Wahrscheinlich, weil sie direkten oder indirekten Kontakt zu Fledermäusen hatten. Fledermäuse stehen schon lange im Verdacht, die natürlichen Wirtstiere des Ebola-Virus zu sein.
Was wir jetzt vermuten, ist, dass es da vorher Fledermäuse gab, die wahrscheinlich nicht sich groß bewegt haben. Es gibt welche, die fliegen relativ lange Strecken, andere sind sehr ortsansässig. Und wir vermuten, dass das eine ortsansässige Fledermausspezies war, die sich von diesen Leuten dann im Prinzip gestört fühlte und woanders hingeflogen ist. Und dabei wahrscheinlich das Virus zu anderen Fledermäusen übertragen wurde und dann mit anderen Fledermäusen, die weitere Strecken zurücklegen, sich langsam über Afrika ausgebreitet hat.
Diese Theorie wird durch die Daten der Genomanalyse gestützt. Die zeigen, dass sich die verschiedenen Varianten des Virus genau an den Stellen im Erbgut unterscheiden, die darüber bestimmen, wie das Virus in die Zellen hineinkommt. Ein Hinweis darauf, dass es sich verändert hat, sodass es von einer Art auf die andere überspringen konnte.
Für die im natürlichen Wirt existierenden Viren ist das Leben so lange unproblematisch, wie der Wirt glücklich ist. Da ist das Immunsystem nicht überwiegend aktiv. Da besteht keine Gefahr, dass der Wirt stirbt. Wenn dieses Gleichgewicht gestört wird durch Stress, dann muss das Virus was tun.
Es muss sich eventuell stärker vermehren, damit es wieder übertragen wird, oder sich verändern, um auf andere Arten überspringen zu können. So beeinflusst der Mensch durch sein Handeln die Evolution des Virus.
Wenn wir die Landschaft zerpflügen, weil wir bestimmte Hölzer aus den Wäldern holen oder weil wir nach Gold schürfen, dann kreieren wir solche Situationen, die zum einen Stress induzieren und zum anderen zu Migrationsbewegungen innerhalb der Wildpopulationen führen.
Christian Langes Daten zufolge ist das Virus so immer wieder in neue Teile Afrikas verschleppt worden und hat dort Ebola-Ausbrüche verursacht. Die beste Lösung läge also darin, Wildnisgebiete in Ruhe zu lassen, um den natürlichen Wirt des Ebola-Virus nicht zu stören. In Anbetracht der wirtschaftlichen Interessen ein leider utopischer Weg, sagt Christian Lange.
Das Beste, was ich mir alternativ vorstellen kann, ist, dass man Überwachungsprogramme einrichtet, um zu sehen, was ist denn in diesem Gebiet, in dem wir jetzt ein neues Bergwerk bauen wollen, und überwacht, gibt es da Übertragungswege, die man beachten müsste. Musste man vielleicht die Leute, die da hingehen, alle impfen gegen Ebola? Das ist ja möglich, um zu verhindern, dass es den Eintrag gibt in die Gesellschaft und sich das dann verbreiten kann.
Gestresste Fledermäuse verteilen Viren, berichtet Monika Seinsche. Vögel können ja ganz schön clever sein, wenn es darum geht, an Nahrung zu kommen, besonders im Umfeld von uns Menschen. Greifvögel sitzen zum Beispiel auf Verkehrsschildern, um von der Straße überfahrene Tiere zu holen. Krähen wurden bereits beobachtet, wie sie Nüsse vor Autos werfen, damit diese dann beim Drüberfahren die Schale knacken. Ein Habicht in den USA hat das Ganze nun auf die Spitze getrieben. Lucian Haas mit den Einzelheiten.
Wissenschaftliche Studien werden nicht selten durch zufällige Beobachtungen angeregt. Das ist auch bei dieser Geschichte der Fall. Es geht um das ungewöhnliche Jagdverhalten eines Habichts an einer Straßenkreuzung in einem Vorort von New Jersey. Der Zoologe Wladimir Dinetz von der University of Tennessee hat es im Fachmagazin Frontiers in Ethology beschrieben.
Ich fahre meine Tochter jeden Morgen über diese Kreuzung zur Schule. Da habe ich den Rundschwanzhabicht auf der Jagd gesehen. Habicht in freier Wildbahn beim Jagen zu beobachten, ist ungewöhnlich. Deshalb habe ich auch an den Folgetagen immer wieder in der Nähe der Kreuzung geparkt. Und dann habe ich das Geschehen so lange wie möglich beobachtet.
Und was Wladimir Dinetz da zu sehen bekam? Der Habicht machte wiederholt Jagd auf Spatzen, Tauben und Stare, die im Vorgarten eines Hauses neben der Kreuzung nach Nahrung pickten. Dabei nutzte der Vogel stets die gleiche clevere Strategie. Er griff immer nur dann an, wenn jemand an der Kreuzung die Fußgängerampel bedient hatte. Dann gab es für die Autos eine verlängerte Rotphase. 90 statt 30 Sekunden. In dieser Zeit bildete sich vor der Ampel eine entsprechend lange Autoschlange. Und diese nutzte der Habicht als Sichtschutz, um sich von weit hinten im Tiefflug unbemerkt der Vogelschar zu nähern. Erst im letzten Moment schoss er zwischen zwei Stoßstangen hindurch, um sich eine Beute zu holen.
Manchmal sah ich ihn einen Vogel wegtragen, manchmal fand ich nur noch die Federn. Die Erfolgsquote war ziemlich hoch.
Wladimir Dinetz hat Tage gebraucht, um die Jagdtaktik des Habichts komplett zu verstehen.
Es war schwierig, den Zusammenhang zwischen dem akustischen Signal und der sich bildenden Autoschlange zu erkennen.
Mit akustischem Signal meint Dinetz das hier. Was für Fußgänger hörbar macht, dass sie nun gehen können, diente offenbar auch dem Habicht als Startsignal.
Es gab keine andere Möglichkeit, im Voraus zu wissen, dass die Autos eine lange Schlange bilden würden. Sobald das Ampelsignal ertönte, flog der Habicht zuerst in einen Baum. Es war ein sehr dicht belaubter Baum, sodass er dort sitzen konnte, ohne gesehen zu werden. Dort wartete er, bis die Autoschlange lang genug war, um seinen gesamten Anflug zu verdecken. Der Habicht hat also gelernt, diesen nicht offensichtlichen Zusammenhang zwischen Signal und Autoschlange zu verstehen und dann zu nutzen, um den gesamten Angriff vorauszuplanen.
Normalerweise leben Rundschwanzhabichte im Wald. Bleibt die Frage, ob sie dort auch so intelligente Jagdtaktiken nutzen.
Niemand weiß das. Ich bin mir sicher, dass Habichte auch in ihrem natürlichen Lebensraum sehr komplexe Verhaltensweisen an den Tag legen. Aber es ist extrem schwierig, diese zu entschlüsseln. Denn es ist äußerst ungewöhnlich, im Wald einen erfolgreichen Angriff zu beobachten.
Angriff im Schutz der Autoschlange, ein Beitrag von Lucian Haas war das. Und damit kommen wir nun zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Michael Stang.
Spezielles Hirnjogging kann das Fortschreiten von Alzheimer offenbar bremsen. Das berichtet ein Team der ETH Zürich im Fachblatt Alzheimer's Research and Therapy. Darin berichten die Forschenden, dass sie Senioren mit milder Demenz 12 Wochen lang eine Kombination aus Merkspiel und Bewegung trainierten. Dadurch verbesserten sich das Gedächtnis und die Alltagsbewältigung der Betroffenen. Parallel dazu nahm das Volumen mehrerer Hirnareale wieder zu. Nun müssen weitere Tests zeigen, ob diese positive Wirkung anhält.
Ein optisches Sieb kann Nanoplastik erkennen.
Plastikmüll ist eines der globalen Probleme des 21. Jahrhunderts. Um auch kleinste Kunststoffteilchen in Umweltproben zu detektieren, hat ein deutsch-australisches Team ein neues Verfahren entwickelt. Dazu braucht es lediglich ein gewöhnliches optisches Mikroskop und neu entwickelte Teststreifen, ein sogenanntes optisches Sieb. Farbumschläge auf einem Teststreifen weisen demnach auf Nanoplastik hin. Die sind unter dem Lichtmikroskop sichtbar und erlauben es, die Partikel zu zählen und ihre Größe zu bestimmen. Im Vergleich zu Methoden wie der Raster-Elektronenmikroskopie ist das neue Verfahren günstiger, erfordert kein Fachpersonal für die Bedienung und reduziert die notwendige Zeit für eine ausführliche Analyse, heißt es im Fachblatt Nature Photonics.
Welse verbessern die Gesundheit von Kindern.
Bilharziose zählt zu den vernachlässigten Tropenkrankheiten. Die Wurmerkrankung wird durch die Larven von Saugwürmern verursacht. Um sie wirksam zu bekämpfen, braucht es neben der medizinischen Behandlung auch Maßnahmen, um die Übertragungswege zu reduzieren. Dazu gehören verbesserte hygienische Bedingungen und der Einsatz von Gift zur Kontrolle von Schnecken als Zwischenwirt. Nun berichtet ein internationales Forschungsteam im Fachblatt PLOS Neglected Tropical Diseases, dass auch Fische helfen können. Demnach hat die Wiedereinführung des einheimischen afrikanischen Welses in den Viktoriasee die Infektionsintensität bei Kindern mit Bilharziose deutlich verringert. Das zeigen Daten von 7 Seeufergebieten in Ostafrika zwischen 2019 und 2023. Dort, wo Welse wieder angesiedelt wurden, sank die durchschnittliche Schneckenzahl um 57%, die Zahl der Bilharziose-Fälle sank um 55%.
Verwitterungen vergiften einen Fluss.
2019 verfärbte sich das klare Wasser des Salmon River im Nordwesten Alaskas orange und ist seitdem trüb. Messungen eines Teams der Universität von Alaska zeigen, dass das Wasser toxische Metallkonzentrationen aufweist. Diese sind wahrscheinlich auf die Verwitterung von Sulfidmineralien durch auftauenden Permafrost zurückzuführen, heißt es im Fachmagazin PNAS. Das zeigen Wasserproben des Hauptarms des Salmon River sowie in seinen Nebenflüssen.
Fledermäuse jagen im Hellen schneller als im Dunklen.
Fledermäuse sind nachtaktiv und orientieren sich durch Echoortung. Zudem verfügen die Fledertiere über einen Sehsinn für Licht. Ein Team vom Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin konnte nun zeigen, dass große Abendsegler bei der Jagd auf Insekten in hellen Umgebungen weniger Echoortungsrufe aussenden, zudem aber ihre Beute 50% schneller fangen als in dunklen Umgebungen. Dies legt nahe, dass die Fledermäuse akustische und visuelle Informationen bei der Jagd kombinieren, heißt es im Fachblatt PNAS. Im Hellen fliegen die Tiere auch deutlich schneller als im Dunklen. In der Dunkelheit betrug die Geschwindigkeit 5,2 Meter pro Sekunde, in hellen Umgebungen hingegen 7,9 Meter.
Sternzeit, 9. September. Die bizarre Anhörung des vermeintlichen NASA-Chefs. Ein künftiger Chef der US-Raumfahrtbehörde NASA muss sich einer Anhörung im Senat stellen. Im Frühjahr sorgte dort der Auftritt von Jared Isaacman für Kopfschütteln. Der Unternehmer war als NASA-Chef ausgewählt. Allerdings zog US-Präsident Donald Trump die Nominierung nach dem Zerwürfnis mit Elon Musk wieder zurück. Die enge geschäftliche Verbindung Isaacmans mit Musk war dem Präsidenten offenbar zu viel. Isaacman hatte bei der Anhörung auf bemerkenswerte Weise versucht, einen engen Draht zu Elon Musk zu leugnen. Ed Markey, Senator von Massachusetts, fragte nach möglichen Interessenkonflikten. Schließlich vergibt die NASA milliardenschwere Aufträge an SpaceX oder dessen Konkurrenten. Der Senator wollte von Jared Isaacman wissen, ob Elon Musk im Raum war, als ihm Donald Trump den NASA-Chefposten anbot. Der Unternehmer wandte sich und antwortete 6-mal, er habe ein Gespräch mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten gehabt. Senator Markey hakte nach. War Elon Musk mit im Raum oder nicht? Jared Isaacman erklärte, so transparent wie möglich sein zu wollen, und er habe mit dem Präsidenten gesprochen. Der Politiker schloss aus der Nichtbeantwortung, dass Elon Musk zugegen war und die Auswahl Isaacmans im Interesse des Trump-Beraters lag. Prompt meldeten sich Spötter. Die subkutane Botschaft laute wohl, dass für Jared Isaacman Elon Musk der Präsident der Vereinigten Staaten sei. Dann kam es allerdings doch anders. Isaac Mann ist den NASA-Job los, bevor er ihn angetreten hat und ist nun völlig düpiert.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Mehr Themen aus der Welt der Wissenschaft finden Sie in der Deutschlandfunk-App. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.